immer ausverkauften Häusern hörte, konnte man fast vergessen, was draußen auf der Straße vorging und was sich im Reich zusammenbraute. Dort gab es nichts mehr zu lachen. Wir selber hofften bis zum letzten Moment, und auch dann wollten wir noch nicht recht glauben, dass es wirklich der letzte gewesen sei. Für uns war dies der Berliner Presseball am 28. Januar 1933. Der Presseball war das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis der Berliner Wintersaison. Und obwohl ich persönlich keine besondere Leidenschaft für Bälle und offizielle Veranstaltungen hatte, bei denen man sich gewöhnlich so lange langweilen musste, bis man gegen Morgen mit ein paar Freunden in einer Kutscherkneipe landete, pflegten wir ihn regelmäßig zu besuchen. Als Gäste meines Verlags, der uns die teuren Eintrittskarten zuschickte und seine Autoren in eine besondere Ehrenloge einlud. Alle Theater-, Film-, Pressenleute kamen hin. Man traf da eine Menge guter Bekannter, schöner Frauen, interessanter Persönlichkeiten aus aller Welt. Und es war, wenn ich nicht gerade eine Premiere hatte, der gegebene Anlass für meine Frau, ein neues Abendkleid zu tragen. Die schönsten wurden dann sogar im Modebericht erwähnt. Und für mich, ihr eins zu schenken. Man ging spät hin, aß vorher in irgendeinem guten Restaurant und war entschlossen, auch in Frack und großer Toilette, sich trotzdem zu amüsieren. An diesem Abend begleitete uns meine Mutter, die gerade für eine Woche bei uns zu Besuch war. Sie hatten noch nie einen Berliner Ball mitgemacht und war sehr aufgeregt. Auch sie trug ein neues Kleid, das ich ihr zu Weihnachten geschenkt hatte, silbergrau mit einem Spitzeneinsatz. Die Stimmung, die an diesem Abend in den überfüllten Sälen herrschte, war die merkwürdigste, die ich je erlebt habe. Jeder spürte, was in der Luft lag, keiner wollte es ganz wahrhaben. Die Regierung Schleicher war an diesem Nachmittag zurückgetreten. Die Regierungsumbildung war im Gang. Mehr wusste man nicht. Die Menschen bewegten sich in einer Mischung von beklommenem Ernst und hektischer Lustigkeit, gespenstisch und makaber. In der Ulstein-Loge, die gleich neben der Regierungsloge lag, trafen wir Freunde. Ernst Udet, Bruno Frank, Max Grell, andere kamen und gingen. Von den Brüdern Ulstein war keiner erschienen. Die Honneurs machte der Verlagsdirektor Emil Herz. Er ließ uns fortgesetzt die Gläser füllen und wiederholte dazu: trinken Sie nur. Wer weiß, wann Sie wieder in einer Ulstein-Loge Champagner trinken werden. Im Grunde wussten wir alle nie mehr. Udet und ich, die sich zwischendurch Cognac geben ließen, waren bald in dem Zustand, in dem man kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. »Schau dir die Armleuchter an«, sagte Udet zu mir und deutete in den Saal. »Jetzt haben sie alle schon ihre Klempnerläden aus der Mottenkiste geholt. Vor einem Jahr war das noch nicht à la mode.« Tatsächlich sah man in vielen Knopflöchern und auf vielen Frecken die Bändchen und Kreuze der Kriegsdekorationen, die früher kein Mensch auf einem Berliner Presseball getragen hätte. Udet band sich seinen Pour le Mérite, den er immer zum Frack unter der weißen Krawatte trug, vom Hals und steckte ihn in die Tasche. Wir verließen das Fest mit Udet, der die Eigenschaft hatte, ganz plötzlich wieder nüchtern zu werden und sich auf charmanteste Weise meiner Mutter annahm. »Kein Wort mehr von Hitler«, hatte er mir zugeflüstert, »die alte Dame soll eine schöne Ballnacht haben.« Sie hatte eine der schönsten ihrer älteren Jahre. Wir fuhren zu Udet, meine Frau und ich weigerten uns, mit ihm in seinem Rennwagen zu fahren. Meine Mutter war nicht davon abzubringen. Er charmierte sie so sehr, dass sie keine Furcht kannte und uns dann ganz begeistert sagte, er sei gar nicht gefahren, sondern geflogen. Wir saßen in seiner kleinen Propellerbar, bis der Morgen graute. Er unterhielt meine Mutter mit Anekdoten aus seinem Abenteurerleben. Ich glaube, sie hatten dieser Nacht wirklich nicht mehr an Hitler gedacht. Ich nahm eine alte Gitarre von der Wand und sang meine Cognac-Lieder wie oft zuvor. Am nächsten Abend wälzte sich der endlose Fackelzug von SA- und SS-Formationen zur Reichskanzlei, von deren Balkon der neue Führer des deutschen Volkes seine Mannen grüßte.
Karl Zuckmeier liest nun wieder aus seiner Autobiografie »Als wär's ein Stück von mir«, heute den 5. von 12 Abschnitten. Wir sind im Schicksalsjahr 1933 angekommen und zuletzt wurde von dem großen Fackelzug erzählt, mit dem SA- und SS-Scharen den neuen Reichskanzler Adolf Hitler auf dem Balkon der Reichskanzlei in Berlin begrüßten. Für Zuckmeier ist hier kein Bleiben mehr. Hören Sie ihn wieder selber.
Wo ist man daheim? Wo man geboren wurde oder wo man zu sterben wünscht? Damals glaubte ich es zu wissen. Glaubte mit einer Stecknadel auf dem Globus den winzigen Punkt geografisch bestimmen zu können, der mir selbst geschaffene, selbst erwählte Heimat war und wo ich mein irdisches Dasein auszuleben hoffte. Es war der Ort Hendorf bei Salzburg, genau gesagt Haus Wiesmühl, im Grundbuch Neumark-Köstendorf als Pfennig Nr. 3 mit 1,5 Joch Land und Wasserrecht eingetragen. Wenn man mich damals gefragt hätte, wo das Paradies gelegen sei, so hätte ich ohne Zögern geantwortet, in Österreich, 16 Kilometer östlich von Salzburg an der Reichsstraße, dicht beim Wallersee. Vielleicht erstreckte es sich von da bis ins Talgau und nach Mondsee hinüber einerseits und auf der anderen Seite bis gegen das Innviertel hin, soweit man es halt auf einer Tageswanderung zu Fuß durchmessen kann. Es war keine Stätte der Wunschlosigkeit, doch barg es den Kern des Glücks. Denn die einzige dauerhafte Form irdischer Glückseligkeit liegt im Bewusstsein der Produktivität. Heute arbeite ich in anderer Landschaft wieder an dem gleichen Tisch mit der schweren, langgestreckten Eichenholzplatte, der in meiner Hendorfer Stube stand, liege nachts im gleichen bunt bemalten Bauernbett, in dem mich der Wiesmühlenbach so oft in Schlaf sang. Aber wenn man mich fragt, wo ich zu sterben wünsche, so muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir lebten einmal im Paradies. Und es macht keinen Unterschied, ob es 12,5 Jahre dauerte oder so lang, wie man braucht, um die Augen zu schließen und wieder aufzuschlagen. Als ich nach dem Erfolg des fröhlichen Weinberg all meine Schulden bezahlt hatte und von all meinen Freunden angepumpt worden war, hatte ich zu meinem Staunen immer noch Geld, mehr als man im Hosensack tragen konnte. Aber der österreichische Dichter Richard Billinger, von dem damals erst ein dünner Band mit berückend schönen Gedichten über die Äcker erschienen war, hatte keins. Er saß in Berlin, hatte alle Vorschuss- und Anleihemöglichkeiten erschöpft und mühte sich mit dramatischen Versuchen. So lud ich ihn ein, den Frühling, es war das Jahr 1926, mit uns auf der Ostseeinsel Hiddensee zu verbringen, wo wir ein kleines Haus in den Dünen gemietet hatten, unweit von Gerhard Hauptmanns damaligem Besitz. In einer stürmischen Nacht, in der ein kalter Seewind brauste und wir uns mit Unmengen von Grog etwas eingeheizt hatten, erzählte Billinger von jener einsam gelegenen Mühle in Hendorf bei Salzburg, die, wie er wusste, leer stand und zu verkaufen war, und zwar durch den Erben und Besitzer des berühmten Hendorfer Kaspar Moserbräu, eines der ältesten Gasthäuser in Österreich. Er beschrieb die Mühle und ihre Umgebung so poetisch, so verwunschen, so märchenhaft, dass man sie nie danach hätte erkennen, geschweige denn finden können. Und alle exakten Angaben oder was er dafür hielt, über Lage, Größe, Beschaffenheit, waren restlos falsch. Was er aber erzählte, erregte uns ungeheuer. Und je mehr er sprach, desto verlockender schien der Besitz. Meine Frau stammte aus Österreich und mich zog es vom Meer weg ins Bauernland, in Wald- und Bergnähe. Auch wusste ich genau, dass Billingers Schilderung, obwohl nichts von seinen Angaben korrekt war, doch im Grunde einer echteren Wirklichkeit entsprach. Nach ein paar weiteren Krogs wusste er sogar den Preis. Er stimmte natürlich auch nicht. Aber mir schien alles vollkommen gelöst. Mitten in der Nacht gaben wir ein Telegramm auf an jenen mir unbekannten Gasthausbesitzer Karl Mayer mit dem Inhalt: Kaufe Wiesmühl, sende sofort Kontrakt. Am nächsten Tag kam das Antworttelegramm: Besser erst anschauen, Mayer Karl. Bei Tageslicht und ohne Krog besehen schien das auch wirklich vernünftiger zu sein. Und so fuhren wir prompt von der Ostsee weg an die Salzach. Nie werde ich vergessen, wie uns Herr Karl Mayer, Besitzer des alten Kaspar-Moser-Gasthofs zu Hendorf, unter den schattigen Kastanien seines erhöhten Wirtsgartens jenseits der Straße empfing. Es war, als wäre man beim letzten Großerzug eines der alten, höchst kultivierten Duodez-Höfe zu Gast geladen. Seltsam mischte sich in seinem schon leicht ergrauten Kopf das Derbe mit dem Zarten. Es überwog jedoch in allen seinen Zügen eine natürliche Vornehmheit. Hals, Nacken und Nase zeugten von bäuerisch robustem Einschlag, Mund und Kinn, Stirn, Augen und Hände von einer musig beschwingten, im romantischen Sinne androgynen Verfeinerung. Seine jugendlich schlanke Gestalt in eine von ihm selbst entworfene, elegant stilisierte Spielart der einheimischen Tracht gekleidet, bewegte sich auf Haferlschuhen aus grauem Wildleder mit Silberspangen in einer fast tänzerischen Leichtigkeit und Grazilität zwischen Küche, Gasthoftischen und der kleinen, bezaubernden Gartenvilla, wie die eines freundlichen Souveräns, während von seinem immer lachbereiten Lippen gelegentlich die deftigsten Schimpf- und Scheltworte ländlicher Provenienz erschallen konnten, wenn sich etwa ein Gast zur Unzeit besoff oder sonst wie schlecht aufführte. Es war eine Art von Aufgabe oder Prüfung, sein Gast zu sein, die nicht jeder bestand. Passt ihm einer nicht, so kam es vor, dass er ihn mit den Worten »Zahlen brauchen's nix, aber wiederkommen brauchen's auch nicht« vom Tisch wies. Dabei gehörte er durchaus nicht zur Gattung der groben Wirte. Im Allgemeinen hatte er für jeden ein freundliches Wort, verbreitete Heiterkeit und gute Laune in der schönen, holzgetäfelten Gaststube. Und besonders für die Kinder, die dort mit ihren Eltern die Sommerferien verbrachten, war er so etwas wie ein abenteuerlicher Märchenkönig. Seine Persönlichkeit hatte der ganzen Hendorfer Welt etwas von einem Märchenreich aufgeprägt, in dem wie im Sommernachtstraum Elfe und Poltergeist neben dummschlauen und krautzigen Handwerkern zu Hause waren. Und der von draußen kommende Besucher musste erst die Märchenprobe bestehen, um seine Schwelle überschreiten zu können. So war es zunächst noch keineswegs sicher, ob wir die Wiesmühl kaufen und Karls Nachbarn werden könnten. Es hing nicht so sehr davon ab, ob uns das Haus gefiel, sondern ob wir ihm gefielen. Seine Vorfahren, eine Dynastie von Gastwirten und Bierbrauern, hatten es zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Und er selbst wie sein Bruder Richard hatten sich in ihrer Jugend nach der Gymnasialzeit künstlerischen Studien gewidmet und mancherlei Reisen unternommen. So mischte sich auch in seinem Wesen und seiner Lebensart das eingesessene, herkömmlich Rustikale mit dem Weltläufigen. Immer wieder, seit ich aus Amerika zurückkam und ihn nicht mehr am Leben fand, zieht es mich zu seinem Grab in der Familiengruft auf dem Salzburger Petersfriedhof, auf dessen flachem Stein in zierlicher, von ihm selbst entworfener Schrift zu lesen steht: Herr Karl Mayr, akademischer Kunstmaler. Denn das Malen, Zeichnen, Sticken und Weben, indem er es zu großer Kunstfertigkeit brachte, empfand er als seinen Hauptberuf. Während er den Gasthof mehr als eine Art von Erbgut oder Stammschloss mit einer spielerischen Großzügigkeit doch niemals leichtsinnig verwaltete. Küche und Keller waren dementsprechend von exquisiter Qualität und es war eine Lust, ihm zuzuschauen, wenn er mit der gleichen zierlichen, doch großlinigen Hand, in der er später seine Grabinschrift entwarf, die täglichen Menüs für das Wirtshaus ausschrieb. Einmal habe ich ihm in der Frühzeit unserer Freundschaft ein solches Menü in Verse gesetzt. Leider ging das Original verloren, aber ich erinnere mich noch des Beginns und einiger weiteren Verse. O Sonntagsschmaus, o Gaumenwonne, frühherbstlich strahlt die Pflaumensonne. In Mittagsbläue schwimmt der See, die Suppe schwimmt voll Milzpüree. Milzpüree-Suppe, 30 Groschen. Ein halbes Brathuhn wählt ein Mann, der sich 2,50 leisten kann. Doch wer ein halbes Backhuhn sehr begehrt, zahlt 50 Groschen mehr. Ein halbes Brathuhn, 2,50 Schilling, ein halbes Backhuhn, 3 Schillinge. Und so weiter. Die Metaphern und Epitheta, die ich für Forelle, Schill und Waller, Natur- und Wienerschnitzel, Schweinsstelze, Paprikarostbraten, verschiedene Salate und Erdäpfelspezien und schließlich die Gleichgewichtstorte oder die Linzerschnitten, das Gösserbier, die Dürnsteiner Kremse und Vöslauer Schoppenweine fand, kann ich mir nicht ins Gedächtnis zurückrufen. Herr Karl Mayr war Junggeselle und hinter der noblen Heiterkeit und gelassenen Grazie seiner Lebenshaltung spürte man einen Hauch von tragischer Einsamkeit, die abseitige Schwermut des Spätgeborenen, des Erben Hoffmannsthalscher Prägung, die gerade durch ihre sensible, aber niemals kalte Distanz seine Freundschaft noch kostbarer und liebenswerter machte. Obwohl Stimmungen stark unterworfen, hatte sein Wesen nichts Launisches oder gar Unzuverlässiges. Seine Stimmungen waren die eines ungewöhnlichen Instrumentes, das eine falsche oder grobe Hand nicht zum Klingen bringt. Und wer auf der Welt konnte einen jemals noch mit so viel Freude am Gegenstand, am Material, am Schönen, am Originellen und am Freude bereiten, mit so viel Kenntnis und Geschmack beim Einrichten einer Wohnung, beim Kauf eines Möbelstücks, bei der Planung einer Gartenlandschaft beraten und helfen? Weit über den Verlust des Hendorfer Paradiesgärtleins, weit über seinen Tod hinaus, bedeutete sein Dasein für uns eine bleibende Bereicherung der eigenen Existenz, sowie die Begegnung mit einem unvergesslichen Kunstwerk, in dessen Betrachtung und Nähe man eine gute, vielleicht die beste Zeit des Lebens verbringen durfte. Die Tränen sind mir nah, wenn ich seiner in der unbekannten Transfiguration der Ewigkeit gedenke. Aber es sind Tränen einer beglückenden Bewegtheit, einer dankbaren Ahnung von Schönheit und Harmonie. Hier muss ich über eine Flut von Jahren hinweg ein Erlebnis einschalten, dem nichts Übernatürliches anhaftet, das aber für mich in den Bereich des Wunderbaren gehört. In Karl Mayers kleiner Villa gegenüber dem Wirtshaus mit der Rückseite an den Gastgarten anschließend befand sich zu ebener Erde ein sogenanntes Gartenzimmer, dessen Glastür und große Fenster wie eine durchsichtige Wand auf seinen in gepflegtem Wildwuchs strotzenden Privatgarten hinausgingen. Die rückwärtige, oval geformte Wand dieses Zimmers hatte er mit einer ihre ganze Breite einnehmenden handgemalten Tapete verziert, die eine sicher sehr wertvolle Rarität darstellte. Sie stammte nämlich aus dem amerikanischen Biedermeier und zeigte in einem freskenhaften Figurenreichtum Landschaften, Gestalten, Volksgruppen und Merkwürdigkeiten aus dem amerikanischen Leben des frühen 19. Jahrhunderts in idyllischer Anordnung und romantischer Verklärung Damen und Kavaliere von weißer und schwarzer Hautfarbe, in vornehmer oder volkstümlicher Gewandung, Reiter und Ausflugs- oder Postkutschen, die Umrissen des alten New York, die Segel auf der lichtblauen Bucht, die spielzeughaft primitive erste Eisenbahn von einer Lokomotive mit Trichterschornstein und hohen Speichenrädern über eine Flussbrücke gezogen, weiße Säulenhäuser vor Wolken von hängendem Laub, ferne, wetterumzuckte Gebirgszüge und in der Mitte die gleichsam im Sturz gefrorenen, eisschimmernden Wassermassen des Niagara-Falls, an dessen Seite in einer dämmerigen Märchengrotte mit fantastischem Federnkopfschmuck und vielen Goldreifen geziert die schöne Häuptlingstochter träumte. Die ganze Komposition, genannt Le Voyage en Amérique, in äußerst kurzweiliger Anordnung, sodass man nie müde wurde, sie zu betrachten, weil man immer neue, immer amüsantere Details darauf entdeckte, war von einem französischen Künstler der Zeit entworfen und in freundlich abgetönten Farben ausgeführt. Karl Mayer hatte die Tapete in München, Wien oder Paris erstanden und so kunstvoll in seinem Gartensalon angebracht, dass sie wie ein eigens dafür geschaffenes Wandgemälde wirkte. Ich erinnere mich gut, wie er zwischen Kaffee und Likör mit Pinsel und Farbe an der Ausbesserung ihrer schadhaften Flecke zu arbeiten pflegte, hier einen Glanzpunkt auf die Stiefelspitze des mit Kratzfuß scharmuzierenden Negerkavaliers, dort einen Tupfen Rot in die Federkrone der Indianerprinzessin. Abends, wenn die Kerzen angezündet wurden oder das Mondlicht durch die Glasscheiben fiel, schimmerte die Reise in Amerika in vielen fantastischen Facetten und wir sahen in mancher Nacht unsere eigenen Schatten darauf tanzen. Einige Jahre später, nachdem Karl das Wirtshaus aufgegeben und sich ganz ins Privatleben zurückgezogen hatte, schien es ihm wohl vorteilhaft, die Tapete zu verkaufen. Vielleicht hatte er sich auch daran satt gesehen. Kurz eines Tages wurde sie vorsichtig abgelöst und eingerollt, um bald darauf durch eine ebenso minutiös von ihm ausgebesserte, aber weniger fantastische Empire-Tapete ersetzt zu werden. In unserer Erinnerung aber war das Gartenzimmer immer noch von den Figuren und Farbträumen der amerikanischen Reise belebt. Viele Jahre nach meiner Flucht aus dem besetzten Österreich, schon gegen Ende des Kriegs, in einer Zeit, in der man jede Postverbindung, jeden direkten Kontakt mit den Ländern hinterm Atlantikwall verloren hatte, wurde ich drüben in Amerika einmal von Freunden aus meiner Vermonter Farm- und Waldeinsamkeit weggeholt, um einen amerikanischen Schriftsteller kennenzulernen, der sich einige kleine Autostunden weit in einer Ortschaft des alten kolonialen Neuengland angesiedelt hatte. Charles Jackson war sein Name. Er hatte gerade mit seinem auch in Europa später bekannt gewordenen Buch »The Lost Weekend« einen sensationellen Erfolg gehabt. Der Mann wusste, wovon er schrieb. Es war die Geschichte eines Säufers, nämlich seine eigene. Vom Erlös des Filmverkaufs hatte er sich dann ein wunderschönes frühamerikanisches Haus gekauft. Er war das, was wir einen Stockamerikaner nennen, von heller und wacher Sensibilität, aber ohne jede Beziehung zu europäischem Wesen oder dem, was wir als europäische Kultur empfinden. Man zeigte mir das Haus mit seinem Säulenvorbau und seinen groß angelegten, eingebauten Kaminen, die, es war im Winter, seine einzige Heizmöglichkeit bildeten und in denen heftige Feuer prasselten. Eingerichtet war es so, wie ein moderner Amerikaner von einigem Geschmack sich einrichten würde. Im Schlafzimmer des Hausherrn schmückten College-Wimpel und Fußball-Embleme die Wand. Auf künstlerische Begegnungen war ich also nicht vorbereitet, als man mir sagte, es gebe noch ebenerdig einen besonders schönen Raum, eine Art Gartenzimmer, der aber nicht heizbar sei und daher jetzt nicht bewohnt werde. Ohne besondere Neugier, aber gleichsam von einer Fährte gezogen, bestand ich darauf, ihn zu sehen. Als wir eintraten, wurde mir kalt, aber nicht, weil der Raum ungeheizt war. Ich stand in Karl Mayers Gartenzimmer. Zwar fehlte die Einrichtung, aber die rückwärtige, oval geformte Wand war in ihrer ganzen Breite von einer freskenhaften, gemalten Tapete bedeckt. Im ersten Augenblick traute ich mich kaum, sie genau zu betrachten. Dann in einem leisen Zweifel, ob ich das nicht nur träumte, trat ich näher heran und erkannte in allen Details, mit all den vertrauten Figuren, die Reise in Amerika, als hätte Herr Karl Mayer eben den letzten Farbtupfen aufgesetzt. Der Hausherr, den Grad meiner Fasziniertheit nicht ahnend, aber wohl des besonderen Interesses gewahr, das ich der Wand widmete, begann zu erklären. Das ist eine Seltenheit, amerikanisches Biedermeier, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts von einem französischen Maler als Auftragsarbeit gemacht. Heißt Le Voyage en Amérique, sagte ich, war die schon immer hier? Nein, sagte Jackson, mein Vorgänger hat sie gekauft und hier angebracht, weil sie ganz genau auf die Wand passt. So gab es wohl mehrere Abzüge von diesem Stück? Nur drei im Ganzen, ein Original und zwei vom Maler selbst hergestellte Kopien. Diese da war nach Europa verkauft worden und wurde durch einen Kunsthändler vor ein paar Jahren nach Amerika zurückverkauft. Zuletzt kam sie aus Österreich. Ich war nah herangetreten und ich glaube nicht, dass ich mir einbildete, die Farbstriche und Linien zu erkennen, die ich Herrn Karl Mayer selbst mit seinem feinen Malpinsel hatte nachziehen sehen. Dies ereignete sich ungefähr um die Zeit, in der Karl Mayer in Hendorf gestorben ist. Mir aber ist, als hätte ich ihn vorher noch in seinem Gartenzimmer besucht. Wir verbrachten den ersten Hendorfer Abend in der holzgetäfelten Wirtsstube des Gasthauses, das dort an der großen Landstraße seit etwa 1000 Jahren stand, einige Male abgebrannt und wieder aufgebaut war und mit seinen mächtigen, dicken Mauern und den großen Räumen mehr wirkte wie ein altes Schloss. Es hatte auch ein Geisterzimmer, in dem es spukte. In Hendorf glaubte man fest daran und wir haben selbst etwas davon erlebt. Im Lauf des Abends kamen Bauern herein und setzten sich mit ihrem Krügel Bier oder Viertel Wein und ihren Pfeifen an die schweren Holztische. Plötzlich begann im gewölbten Vorhaus draußen eine Zither zu spielen und ein dicker Mann, der mitten unter den Bauern saß und wie einer der Iren ausschaute, stimmte mit einem wundervollen Bass einheimische Lieder an, in die dann die anderen einfielen. Das war der Bruder des Hausherrn, der berühmte Kammersänger Richard Mayer, erster Bassist der Wiener Staatsoper, als Ox von Lerchenau, den er kreiert hatte, als Leporello oder Rocco, musikalisch und darstellerisch wohl heute noch unerreicht. Die Stunden vergingen, der Abend rückte vor und etwa um Mitternacht meinte unser Wirt, jetzt sei es die richtige Zeit, die Mühle anzuschauen. Mit brennenden Laternen zogen wir alle hinunter, die Wiesen lagen in tiefer Stille, der Bach rauschte und sang, der Brunnen im Hof plätscherte. Das Haus hinter einer Wand dunkler Fichten war seit 20 Jahren unbewohnt. In den oberen Räumen standen noch prächtige Bauernschränke und Betten, bunt bemalt, aus dem Besitz der frühen Müller. Aber die große Wohnstube unten war kahl und leer, das Gras wuchs im Eingang und bis auf die Dielen. Es war kein Licht im Haus, wir stellten unsere Laternen auf den Ofensims und setzten uns auf die angebaute Bank. Wein hatten wir mitgebracht, der Geruch ging herum und es wurde uns immer heimischer in dem leeren, kerzendurchflackerten Raum. Nach einiger Zeit belebte ihn unsere Fantasie, von den kundigen Vorschlägen des Herrn Karl Mayer gelenkt und befeuert, mit Tischen und Stühlen, Möbeln, Geräten. Da muss die Kredenz her, hier der Esstisch. Dort wäre eine alte Standuhr schön, vielleicht so eine große, mit gemaltem Zifferblatt, wie man sie in alten Wirtshäusern findet. Und ein Wandgestell mit Krügen und vielen Zinntellern und als Deckenlampe einen eisernen Radreifen oder ein hölzernes bemaltes Pferdekummet, an dem man die Birnen anbringt, wo man früher die Kerzen aufsteckte. Und so müssen die Stühle sein und so die Vorhänge und so die Tischtücher und so das Geschirr. Genau so, wie man es in dieser Nacht unter Staub und Spinnweben erdachte, sah es in ein paar Wochen wirklich aus. Für die Übergangszeit, bis wir die vielfach reparaturbedürftige Wiesmühl beziehen konnten und in der es für uns galt, in der Hendorfer Umwelt heimisch zu werden, hatte uns Herr Karl Mayer in jenem Geisterzimmer, in dem es spukte, einquartiert. Denn es war mit seinen angedunkelten alten Bildern, seinen hochlehnigen, samt- oder gobelinbezogenen Sesseln und seinem mächtigen, von einer Holzstufe umlaufenden, mit einem Brokathimmel überdachten Renaissancebett das schönste und ruhigste Zimmer des Hauses. Man hörte von dort weder das gelegentliche Singen aus der Wirtsstube noch das damals sehr seltene Vorbeifahren eines Autos auf der Straße. Auch machte es ihm Spaß, fantasieverdächtige Leute dort wohnen zu lassen und zu erfahren, was ihnen darin begegne oder was ihre Einbildungskraft ihnen dort begegnen lassen werde. Da wir zu zweit waren und nach den angeregten Abenden im Gastgarten oder in der Wirtsstube gewöhnlich leicht beschwipst zu Bett gingen, fürchteten wir uns nicht. Aber meine Frau war damals in der Hoffnung, mit unserer nachmals in etwas infantiler Laune Winnetou benannten Tochter. Und dieser Zustand machte sie wohl besonders empfänglich für parapsychologische Einflüsse. Jede Nacht in der tiefen Dunkelheit, die dem ersten Dämmern vorausgeht, erwachte sie mit einer so lähmenden Beklemmung, dass sie die Hand nicht nach dem Lichtschalter oder nach mir auszustrecken wagte, in der Vorstellung, auf etwas Kaltes oder Leichenhaftes zu greifen. Ich muss zugeben, dass ich selbst, als ich später das Zimmer allein bewohnte, öfters gegen Morgen ähnliche Sensationen empfand, von denen mich dann der erste Hahnenschrei aus dem nächstgelegenen Bauernhof befreite. Die alten Bilder mochten das ihre zu einer gewissen reizvollen Unheimlichkeit des Zimmers beitragen. Ein verschollener Habsburger mit greisenhaften Zügen bekam in der schummrigen Beleuchtung durch die altmodischen Lampenschirme grelle, stechende Augen. Und es gab da eine Madonna, in deren erhöhtem Leib man, wenn das Licht darauf fiel, wie hinter einem durchsichtigen Gewebe, das bereits von einer Aura umstrahlte und ein Kreuzlein haltende Christuskind sehen konnte. Kein entspannender Anblick für eine schwangere Frau. Den traditionellen Spuk, das nämlich eine im 16. Jahrhundert angeblich in diesem Bett von ihren beiden Söhnen ermordete alte Frau durch eine längst vermauerte Tür erschien, unterm Bett nach ihrem Geldkasten suchte und dann durch die von innen verschlossene Eingangstür wieder verschwand, den haben wir nicht erlebt. Der österreichische Dichter Franz Karl Ginzky behauptete, ihm sei das in dem Zimmer passiert. Auch jene blutige Gestalt, die manchmal hinterm Ofenschirm auftauchen und mit dem Kopf wackeln sollte, haben wir nie gesehen. Doch glaubte man öfters in dem vermauerten Gang Tritte oder Klopfen zu hören. Gott weiß, durch welche Naturgeräusche hervorgebracht. Auch wehte manchmal in warmen Augustnächten ein unerklärlich kühler Luftzug durch den Raum. Und eines Morgens wurden wir wach, da ein Wind ins Zimmer pfiff und die schweren Plüschgardinen fast bis zur Deckenhöhe emporfliegen machte. Dabei fiel mir ein, dass ich die mit Blei gefassten Fenstern versehene Balkontür am Abend geschlossen hatte. Und als ich aufstand und sie öffnete, herrschte draußen vollständige Windstille. Auch nicht der Hauch eines aufkommenden oder abflauenden Sturms war zu spüren. Es waren noch Sterne am Himmel, der erste Dämmerstreif stand im Osten, der erste Hahn krähte. Beruhigt schlief ich wieder ein und machte mir keine Gedanken darüber, ob das nun spukhaft oder physikalisch zu erklären sei. Aber man gewöhnte sich daran, wie Herr Karl Mayer selbst, mit seinen Hausgeistern in friedlicher Koexistenz zu leben. Für ihn hatten sie nichts Übernatürliches. Sie waren angestammte Mitbewohner und gehörten gleichsam zum ererbten Mobiliar, wie die schönen alten Kachelöfen Und wer weiß, ob in einem solchen Bau, in dem so viele Ahnen gelebt hatten und gestorben waren und so viele Enkel geboren wurden, nicht noch ein Wehen von ihrem Fluidum, ihren Gedanken und ihrer Anima lebendig war. Dabei war Herr Karl Mayer keineswegs abergläubig, eher zu einer heiter-rationalen Ironie geneigt, und man wusste manchmal nicht genau, ob er sich nicht beim Erzählen seiner Geistergeschichten über den Zuhörer oder über sich selbst ein wenig lustig machte. So behauptete er einmal mit ganz ernstem Gesicht, aber einem merkwürdig koboldischen Augenzwinkern, ein Gespenst müsse sich erkältet, in Österreich sagt man verkühlt haben. In seinem kleinen Kabinett habe es, während er seine Rechnungen schrieb, dreimal hinter ihm genießt. Er habe Gesundheit gesagt und darauf hätte es noch ein bisschen geschnüffelt und sei still geworden. Einmal jedoch saß ich an einem späten Januarabend, an dem draußen lautloser Schnee fiel, allein mit ihm in der Gaststube, die schon geschlossen war. Auch in der Küche befand sich niemand mehr. Er stickte, was er abends besonders gern tat, an einem Gobelin nach alter Vorlage, auf der Judith dem Holofernes das Haupt abschlug, und ich las bei einem Krug Wein in einem Buch. Plötzlich pochte es in einer halbdunklen Ecke des großen Raumes dreimal laut und heftig, so wie wenn jemand mit einem Stock auf den Boden schlagen würde. »Guten Abend, Großmutter«, sagte Karl, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, mit gleichmütiger Stimme. Ich sagte nichts und beobachtete die Zimmerecke und gleichzeitig sein Gesicht von der Seite. Er sah nicht anders aus, als ob ein später Gast noch einmal an die Tür geklopft hätte. Nach kurzer Zeit pochte es wieder dreimal aus der gleichen Ecke, wie mir schien, etwas heftiger, ungeduldiger. »Ja, ja«, sagte er mit derselben gleichmütigen Stimme, »es ist alles recht und das Geschäft geht gut, jetzt gib schon Ruhe.« »Mit wem«, fragte ich nach einer Pause, »hast du jetzt eigentlich gesprochen?« »Mit meiner Großmutter Moser«, sagte er, wie wenn das selbstverständlich wäre. »Heute ist der 11. Jänner, ihr Todestag. Da meldet sie sich fast immer. Dort in der Ecke hat sie die letzten paar Monate in ihrem Lehnstuhl gesessen. Sie war gelähmt und hat immer mit dem Krückstock aufgehaut, um zu hören, was los ist. Das macht's als jetzt noch. Ist eine rechte Gschaftelhuberin.« Damit war der Vorfall erledigt und wir gingen zu Bett. Diese leichtmütige Gespensterei gehörte zu Hendorf und seinem Zauber, wie das Sternsingen am Dreikönigstag und das wüste Maskenlaufen in den Rauhnächten. Auch in unserer Wiesmühl sagte man uns halb scherzhaft, halb warnend, solle es spuken und umgehen. Im Jahre 1806, als die Franzosen im Land waren, habe die Müllerin, deren Mann eingerückt war, einen zudringlichen Grenadier erschlagen und unterm Keller verscharrt. Der lasse sich manchmal sehen und zu bestimmten Zeiten käme in den herbstlichen Quartembernächten sein altes Regiment angerückt und wolle ihn einholen. Herr Karl Mayer bemalte für unsere Wohnstube einen pergamentenen Lampenschirm, auf dem die ganze Geschichte einschließlich der Geistererscheinung abgebildet war. Erschienen ist er aber nie, wenn auch der Mühlbach in manchen Nächten wie mit Glocken läutete, so dass man glauben konnte, es sei Feuer im Ort, Stürme vom Kirchturm, oder wenn er auf den alten Holzborten unter dem steinernen Radbogen trommelte und lärmte wie ein heranmarschierendes Regiment. Ja, man konnte sich sogar einbilden, in seinem vieltönigen Brausen ferne Clairon-Signale zu vernehmen, während sich der Nebel in bizarren Gestalten aus dem nachtkalten Wasser hob. Uns war das alte Haus hinter seinen hohen Bäumen an den grasigen Hügel geschmiegt, ein heimlicher Ort. Und sollte es darin Geister gegeben haben, so hatten wir sie wohl durch unser lebhaftes und gar nicht spökenkiekerisches Dasein vergrämt und vertrieben. Vielleicht auch war es ihnen durch den klaren, taghellen Strom der Arbeit, der das Haus in all den Jahren durchzog, verleitet.
Im Jahr 1966, heute den 6. von 12 Abschnitten. Wir sind in den 30er Jahren angekommen, den Unheilsjahren, in denen Hitler seit dem 30. Januar 1933 die Macht an sich gerissen hat. Zuckmayer lebt in diesen Jahren hauptsächlich auf seiner Wiesmühl in Hendorf bei Salzburg, die er 1926 nach dem Erfolg seines Theaterstücks »Der fröhliche Weinberg« erworben hat. 5 Jahre später kommt ein weiterer, der größte aller seiner Erfolge, »Der Hauptmann von Köpenick«, uraufgeführt am Deutschen Theater in Berlin. Fritz Kortner hatte Zuckmayer auf den Stoff hingewiesen. Zuckmayer tritt öffentlich gegen den Nationalsozialismus auf, bleibt aber nach Hitlers Machtergreifung vor den allerärgsten Angriffen verschont. Seine Bücher landen nicht auf den Scheiterhaufen der Nazis. Gleichwohl zieht sich der Autor fast ganz nach Österreich zurück. Hören Sie wieder Karl Zuckmayer selber.
Zwar war Berlin mein berufliches Zentrum, in dem alle meine Uraufführungen und Proben stattfanden, in dem meine Verleger hausten und viele meiner Freunde lebten, in dem das damals noch fantastische Experiment des Tonfilms und manche andere Tätigkeit und Geselligkeit lockte. Aber schreiben konnte ich immer nur auf dem Land und hatte mich auch schon früher dazu, wenn es irgend anging, in eine möglichst abgelegene Nisthöhle verkrochen. Jetzt hatte mir ein unerhörter Glücksfall, ein Überraschungserfolg, wie es außer Brechts Drei-Groschen-Oper in dieser Zeit keinen gab, die Möglichkeit verschafft, einen Horst zu beziehen. Und ein altbürgerlicher oder bäuerlicher Instinkt sagte mir, dass ein Haus besser sei als Geld und vielleicht das Einzige, was man in schwierigen Zeiten halten kann, solange man es kann. So hockte ich nun Jahr aus, Jahr ein wie ein Brutvogel auf meinen Eiern, die ich auch selbst gelegt hatte. Wir lebten den größeren Teil des Jahres dort. Im Anfang musste man noch das Wasser aus dem mit einem zierlichen Schindeldach geschützten Brunnen ins Haus tragen. Es dauerte geraume Zeit, bis ich mir eine richtige Wasserleitung und ein Badezimmer leisten konnte. Die Kinder wuchsen dort auf, sie spielten mit den Bauernkindern und gingen, als sie größer wurden, in die Dorfschule. Für die Einheimischen waren wir die Wiesmüller. Man nannte dort alle Leute nach ihrem Haus oder Hof und manche wussten in all den Jahren nicht, wie ich eigentlich hieß. Sie fragten auch nicht danach, was man draußen außerhalb des Dorfes tat, ob man dort in der Welt einen Namen hatte, ob man Stücke schrieb, malte oder Opernpartien sang. Man sprach mit ihnen über Wind und Wetter, über Gras und Vieh und über ihre alltäglichen Sorgen. Man holte sich den Fisch beim Reu der Fische, der sein einsames Haus in der Waldlichtung am See hatte. Und das duftende Schwarzbrot frisch vom Backofen des Göpfringer Bauern. Man nahm an Hochzeiten, Kindstaufen, Begräbnissen teil, trank und tanzte mit den Leuten auf ihren Festen, lernte ihre Bräuche kennen und ihre Lieder singen. Zu Weihnachten wurde in unserer Wohnstube, in deren Ecke der frisch aus dem Wald geholte Baum und die Krippe mit den Holzfiguren stand, von den Bauernkindern ein altes Christgeburtsspiel aufgeführt, in dem viele salzburgische Volkslieder eingestreut waren, die gleichen, die Mozart in seiner Jugend gehört haben mochte. Es wirkten manchmal bis zu 30 Kindern zwischen 14 und 15 Jahren mit, die meine Frau wie halbwilde Fohlen zureiten und wie junge Hunde abrichten musste, wobei es nicht immer ohne Kopfnüsse oder Watschen abging. Dann gab es die Bescherung und das Karpfenessen und um Mitternacht staffte man mit der Laterne über den hartgefrorenen Schnee zur Christmette in der hell erleuchteten Kirche. Die Dorfmusik blies laut, falsch und feierlich. Die Lehrerin kämpfte mit dem Falsett ihrer Sopranstimme und mit ihrem Kirchenchor Tonart gegen Tonart. Es dampfte feucht von den schweren Schuhen und Mänteln. Es stank auch ein wenig. Und es war alles so schön, so ernsthaft und so freudevoll, wie es nur sein konnte. Spät nach der Mette noch saß man in Herrn Karl Mayers bezauberndem und wohlgeheiztem Gartenzimmer bei Würsteln und Wein oder Bier, manchmal bis in die Morgenfrühe. Es gab drei Vereine im Dorf, von denen jeder an den Feiertagen seine eigene Fahne trug. Die Feuerwehr, die Schützen, die mit ihren messingbeschlagenen Stutzen bei kirchlichen und ländlichen Festen einen ungeheuren Lärm machten, und die Heimkehrer. Das waren die Überlebenden aus dem Ersten Weltkrieg, die sich jedes Jahr am Tag des ehemaligen Kriegsausbruchs Sternhagel volltranken, denn so folgerten sie, wäre der Krieg damals nicht ausgebrochen, so hätten sie ihn auch nicht überleben können. Eine Gelegenheit zum Feiern ließ man sich in Hendorf ungern entgehen. Das Temperament der Leute war leicht, heiter, gelöst. Sie waren lebensfroh, arbeitsam, neugierig und vor allen Dingen begabt. Laut hörte man den Fischer singen, wenn er gegen Abend mit seiner Blätte auf den hechtgrauen See hinausfuhr und bei gewissen Arbeiten, etwa dem Einschlagen der Eckbalken für einen Neubau, wurden in einem rituellen Singsang mit Vorsprecher und Chor uralte Handwerkerverse hergesagt, wie sie schon im Mittelalter Takt und Rhythmus der Bewegung einleiteten. Wenn unser junger Gärtner den Steingarten am Bach aufbaute, wenn der Schreiner einen neuen Zaun machte, alles hatte seinen Stil und eine Art von künstlerischem Schwung. In dieser Gegend, in der jede Stalltür und jeder Dachfirst an die Formfreude des hohen Barock erinnert, lebte noch der Sinn und die Liebe fürs echte, gediegene Handwerk. Die Bäuerinnen freuten sich an den Blumen in ihren Fenstern, Hinterglasbilder schmückten die geweißten Wände und in den Küchen blitzte das Kupfer und schimmerte das Zinn. Selbst die schmutzige alte Lena, eine 80-jährige, immer noch mannstolle Närrin, behängte sich mit schönen bunten Ketten und Silbermünzen, die sie sich bei Karl Mayer auszuleihen pflegte. Und wenn sie mit ihrem braunen, verrunzelten Gesicht vor sich hinmurmelnd, mit dem Krückstock aufklopfend durchs Dorf schlurfte, schaute sie aus wie der aufgeputzte Schamane oder Medizinmann eines Indianerstamms. Die Menschen in diesem Dorf hatten noch Gesichter, persönliche, ausgeprägte, eigenwillige, wie man sie auf den Bildern der mittelalterlichen Meister bei den Holzfiguren der Pacher und Riemenschneider findet. Selten ist mir ein so heiterer, ausgeglichener und zuverlässiger Charakter begegnet wie unser Hausmeister Josef Eder, der mit seiner helläugigen Frau Justina bei den schweren Arbeiten half. Er war im Nebenberuf der Totengräber des Orts, aber der vertraute Umgang mit den Toten und den Gräbern hatte ihm keinen unheimlichen oder makabren Zug verliehen, sondern eher eine Art von unbewusster Würde und milder Freundlichkeit. Dabei war er ein starker, gesunder Mann, der bei der Arbeit, beim Tanz, auch beim Raufen kräftig zupacken konnte. Das Verhältnis zum Tod war bei diesen katholischen Bauern sehr einfach und natürlich. Er gehörte zum Vorgang des Lebens, zum Ablauf der Welt, zu den Jahreszeiten der Erde, zum Wandel der Generationen und war durch die Vorstellung der Transzendenz und der Ewigkeit seines dumpfen Schreckens beraubt. Man respektierte ihn, beklagte ihn, sollte ihm den Tribut des feierlichen Rituals, aber man scheute und fürchtete ihn nicht. Und schon die Kinder waren an den Anblick der friedlich aufgebahrten Leichen gewöhnt, vor denen man, wenn auch nicht ohne den Reiz des Gruselns, beim letzten Besuch sein Kreuzlein schlug. So war die Beziehung, die unser häuslicher Totengräber zu seinem Gewerbe hatte, völlig unsentimental, aber keineswegs roh oder herzlos. Im Dorf rief man ihn mit scherzhafter Selbstverständlichkeit den Dodai, das heißt das Tötchen, und auch seine Frau redete ihn nicht anders an. Herr Jesus, rief er, als er uns einmal eine neue Dunkgrube ausheben sollte und wir uns über die schmale, längliche Form wunderten, da ist mir aus Versehen ein Grab draus worden. Es ist halt die Gewohnheit. Oder wenn die verrückte alte Lena vorbeihumpelte, sagte er leise und gutmütig vor sich hin, dich grab ich auch bald ein. Und zu einem kranken Freund, als es ihm etwas besser ging, du bist mir wieder von der Schaufel gerutscht. Mein schönster Tag wird sein, sagte er oft zu mir, den er immer den Herrn nannte. Mein schönster Tag, wenn ich einmal den Herrn eingraben, du. Es klang ungeheuer beruhigend. Dabei war er fast 10 Jahre älter als ich und musste sterben, bevor es dazu kam. In Scherz und Ernst, in Ruhe und Tätigkeit waren sein starkes, einfaches Gesicht mit dem roten Schnurrbart und seine kraftvolle Gestalt stets ebenso locker und gelassen wie wachsam und aufgeräumt. Mit ihren herben Zügen und ihrem bäuerischen Wesen wirkten die beiden Josef und Justina in ihrer Weise schön, und man freute sich ihres Anblicks, weil sie natürlich waren, stolz und mit sich selbst im Einklang. Je länger man dort lebte, desto mehr wuchs man mit den Menschen und dem Land zusammen und es gab keinen Zwiespalt und Misston. Da eines Nachts im Sommer 1934 wurde das Dorf von einem dumpfen Krachen und Knallen aufgeweckt, das auch bei uns im Haus die Fensterscheiben klirren machte. Und das war kein Gewitter oder Bergrutsch, sondern es war die erste Bombe, die erste Brückensprengung der Nationalsozialisten. Die meisten Dorfbewohner waren ehrlich aufgebracht und entrüsteten sich über die Rotzbuben. Viele beteiligten sich unter Führung des tapferen Junggendarmen Lackner Hans an der Suche nach den Verbrechern. Denn unter den eingesessenen Bauern hatte die Hasspropaganda noch wenig Boden gefunden, ehe unter jenem ländlichen Mittelstand, der mehr sein wollte, als er war, den Krämern, Handlungsvertretern, kleinen Beamten. Die Leute in dieser Gegend waren nicht sehr reich und nicht sehr arm. Es gab keinen Großgrundbesitz, sondern durchweg recht gut situierte Landwirte. Sie saßen auf eigenen Höfen, hielten ein paar patriarchalisch behandelte und familiär gesinnte Knechte oder Mägde und die zerrüttende Arbeitslosigkeit, die dem Extremismus in Deutschland den Boden bereitet hatte, war dort so gut wie unbekannt. Ganz anders lag das schon in bestimmten Gebieten des österreichischen Alpenhochlands, in denen die Not herrschte, oder in den größeren Städten und Industriezentren. Aber da wussten die Bauern des gemäßigten Flachgaus, die wussten nicht viel davon. Sie schielten unter sich oder grinsten verlegen, wenn am Biertisch jemand anfing, sie politisch aufzuklären. Im Februar des gleichen Jahres hatte man in Wien den aus Verzweiflung geborenen Aufstand der Sozialisten blutig unterdrückt. Zwar hatte das Ende des linken Bauernführers Koloman Wallisch, den die Sieger nach einer Hetzjagd gefangen und aufgehängt hatten, da und dort einen gewissen Unwillen erregt. Doch im Großen und Ganzen hatte man wenig Sympathie für die Roten, von denen es hieß, sie wollten die Kirchen verbrennen und den Bauern ihr Land wegnehmen. Da waren ihnen die Hahnenschwänz, wie man die Heimwehr des Fürsten Rüdiger von Starhemberg nannte, schon lieber. Die machten Musik oder Fackelzüche und ließen alles beim Alten. Die staatsmännische Klugheit, mit welcher der an Gestalt kleine Kanzler Dollfuß nach Wiederherstellung der Ordnung ausländische Beziehungen pflegte und im Inland eine Befriedungspolitik versuchte, ließ das neue Regime in einem freundlichen Licht erscheinen, wenn es auch eine österreichisch gemilderte und keineswegs terroristische Spielart des Faschismus bedeutete. Sein Aushängeschild war das Wort Ständestaat, das man in jedem Leitartikel lesen konnte, unter dem sich keiner, die Verfasser eingeschlossen, etwas vorstellte. Aber auch für Intellektuelle und nicht zuletzt für die Flüchtlinge aus Hitlerdeutschland schien dieses unabhängige Österreich das kleinere Übel zu sein. Und später unter dem klugen und liberalen Kurt von Schuschnigg, der eine Öffnung nach links anbahnte, sogar eine Möglichkeit, wieder zu demokratischen Verwaltungsformen überzugehen, die keineswegs völlig ausgeschaltet waren. Gewiss wurde schon seit Hitlers Machtergreifung viel geflüstert und geredet, dass im Reich draußen jetzt alles besser ginge, dass es nur Schädlinge und Volksverderber seien, die er vertrieben oder eingesperrt.